Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Judicum, dem examensrelevanten Podcast. Wir besprechen hier wichtige Urteile, Streitstände und sonstige wichtige Themen, die man als Jurist oder als Jurastudent gehört haben könnte, sollte, wie auch immer. Und wir besprechen heute Folgendes. Da ist ein Bewerber, der möchte mit 6,5 Punkten gerne Staatsanwalt werden. Und weil er eine Absage bekommen hat, wird geklagt. Was es damit auf sich hat und ob dieserjenige dann Staatsanwalt wurde, erfahrt ihr nach dem Intro.
Judicum, der Podcast von und für Jurastudenten.
Was braucht man, um Richter oder Staatsanwalt zu werden? Ja, man muss erstmal beide Staatsexamina haben, also das erste und zweite. Und man braucht natürlich auch eine relativ stolze Punktzahl. Und im vorliegenden Fall hat der Bewerber B leider nur 6,55 Punkte im zweiten Examen gehabt und hat sich aber trotzdem mal beworben, um Staatsanwalt zu werden, wurde aber dann leider, also ihm wurde der Posten, sage ich mal, nicht gewährt und ihm wurde eine Absage erteilt, was er natürlich nicht so nett fand.
Wo war das Ganze?
Das war in NRW. Okay. Also er hat sich in NRW beworben und dann wurde ihm eine Absage erteilt, das fand er nicht nett und dann ist er vor Gericht gegangen. Der Bewerber B hat nicht nur das zweite Examen gehabt, sondern er hat auch schon sehr viel Berufserfahrung gehabt und dachte sich deswegen, ja, vielleicht klappt's ja. Denn es gibt eine gewisse, sag ich mal, Regelung, bei denen man, wenn man noch zusätzliche, besondere persönliche Eigenschaften hat, auch mit 7,75 Punkten im zweiten Examen, als Staatsanwalt eventuell angenommen wird.
Das ist ja jetzt wieder so ein juristischer Begriff. Also was versteht man darunter unter persönlichen Eigenschaften? Weil ich als jemand, der sich gerade im Repetitorium befindet zum Beispiel, denke jetzt bei persönlichen Eigenschaften an Habgier beispielsweise. Also ich glaube nicht, dass es etwas damit zu tun hat. Aber was kann man sich darunter vorstellen?
Also du bist schon richtig damit, dass persönliche Eigenschaften oder besondere persönliche Eigenschaften ein unbestimmter Rechtsbegriff ist, den es natürlich auszulegen gilt. Und naja, erstmal ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, wie die Behörden agieren und was für Praxis oder Auswahlverfahren die entsprechende Behörde hat. Und ja, man kann vielleicht nochmal kurz anführen, dass nach meinen Recherchen zum Beispiel in Niedersachsen 6,5 Punkte im zweiten Examen gebraucht werden und dann noch persönliche Eigenschaften hinzukommen. Und dann könnte man eventuell als Staatsanwalt anfangen. Um diese Frage zu beantworten, was persönliche Eigenschaften sind, müssen wir schon tief ins Urteil reingehen, denn da wird das alles nochmal ein bisschen genauer erklärt. Man könnte aber sagen, dass besondere persönliche Eigenschaften sowas ist wie Leistung im Abitur oder besondere Fähigkeiten oder passende Berufserfahrungen, passende Berufsausbildungen.
Wenn man jetzt zum Beispiel schon mal eine Ausbildung in der Verwaltung gemacht hat beispielsweise, das könnte vielleicht so eine besondere persönliche Eigenschaft sein, die einen dazu bewegt, eventuell da leichter reinzukommen.
Mhm. Okay. Apropos da leichter reinzukommen. Früher war es ja so, dass man nur als Prädikatsjurist ins Richteramt oder ins Amt der Staatsanwaltschaft rein durfte. Jetzt ist die Quote gar nicht mehr bei 100%. Also sie wird gar nicht mehr erreicht, weil einfach zu wenige Leute ins Richteramt gehen, die, sag ich mal, ein Prädikat haben. Das heißt, je weniger Prädikatsjuristen es gibt, desto weniger Prädikatsrichter gibt es ja auch. Hm. Also die Zahl an Richtern bleibt ja relativ konstant. Und ja, wollen wir auch gar nicht weiter drüber reden.
Ich glaube, das ist nochmal ein Thema für eine ganz eigene Podcast-Folge, weil das ist ja sowieso ein viel kritisiertes Thema in Deutschland und auch ein viel diskutiertes Thema, vor allem in der Juristenbranche, wie das aussieht mit, wie könnte man das Richteramt irgendwie attraktiver gestalten für die jungen Leute, die sich vielleicht nicht mehr unbedingt da vorstellen können, da reinzukommen, aber das sei jetzt mal dahingestellt.
Ja, wenn ihr dazu irgendwie mehr wissen wollt, dann könnt ihr es ja einfach gerne bei Instagram oder so schreiben. Kommen wir aber jetzt wieder zum Fall, denn der B hat sich natürlich irgendwo nicht gut behandelt gefühlt und er wollte halt dann irgendwie geltend machen, dass er verletzt wurde. Und da kommen natürlich einige Grundrechte in Betracht, beziehungsweise es kommt eigentlich nur ein Grundrecht wirklich in Betracht, was wir hier thematisieren, und das ist das Grundrecht aus Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz, das regelt den Zugang zu dem öffentlichen Amte. Das bedeutet also, dass jeder Deutsche, das kannst du auch gerne vorlesen.
Ja, warte mal, ich habe gerade So, ich wollte erstmal das Grundgesetz hier holen, damit ich das auch mal vorlesen kann, damit wir da nicht mal so abstrakt drüber reden. Also hier steht drin, dass jeder Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung den gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte bekommen soll, sage ich mal.
Ja. Die Frage ist, ist er wirklich in seinem Grundrecht auf dem Zugang zum öffentlichen Amte verletzt? Und jetzt schauen wir uns kurz mal die Entscheidung an. Also, gemäß Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz, den wir ja gerade schon thematisiert haben, und Paragraph 9 des Beamtenstatusgesetzes muss also diese Ernennung aufgrund der Eignung, Befähigung oder fachlichen Leistung vorgenommen werden. So, die Frage ist natürlich jetzt, hat er einen Anspruch darauf eingestellt zu werden? Nein, aber er hat eventuell einen Anspruch auf Bewerberauswahl, auf dieses Bewerberverfahren. So, und natürlich muss man jetzt gucken, der Dreh- und Angelpunkt dieses Falls ist persönliche Eigenschaften und ob seine Berufserfahrungen darunter fallen oder nicht. Und hier wird erstmal gesagt, es steht ja überhaupt erstmal im öffentlichen Interesse, dass man eine Bestenauslese hat, also dass die besten Leute ins Richteramt oder als Staatsanwalt gewählt werden, eingestellt werden und so weiter. So. Also könnte die Absage ihn grundsätzlich eventuell mal in dem Bewerbungsverfahrensanspruch verletzen.
Das könnte man in der Klausur übrigens super bei der Klagebefugnis anbringen, wenn man gerade die Zulässigkeit prüft, aber das ist jetzt nicht relevant, das wollte ich jetzt gerade einfach mal so einwerfen, weil mich das vom Wortlaut gerade ein bisschen daran an die Möglichkeitstheorie erinnert hat. Sorry, ja. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
Kein Problem. Okay, also der B könnte jetzt verletzt darin sein, dass eine Mindestnote festgelegt wird. Stellt sich hier also die Frage, dass jemand, der 6 Punkte hat, ob der besser ist oder bessere juristische Fähigkeiten hat, als jemand, der jetzt 8 Punkte hat. Und im Endeffekt sagt das Gericht, das ist gar nicht zu beurteilen vom Gericht, sondern die Behörde hat hier einen Beurteilungsspielraum, also auf Tatbestandsebene einen unbestimmten Rechtsbegriff auszulegen. Das darf die Behörde hier machen, das Gericht darf es hier aber nicht machen. Denn es gibt.
Also quasi die Klage ist beim Gericht eingegangen von dem Bewerber und das Gericht hat dann gesagt, ja, ist jetzt gar nicht so in unserem Ermessen, das zu entscheiden hier, ob das so richtig war, sondern das ist irgendwie in der Beurteilung von der Behörde, die dich abgewiesen hat. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Okay.
Ja, genau. Auf jeden Fall wurde dann auch eben gesagt, dass der Kläger ja gar nicht beweisen kann, dass jemand, der jetzt 8 Punkte hat, schlechter ist als jemand, der 6 Punkte hat oder dass die beide gleich gut sind. Er hat ja gar keine Daten, wo er es belegen kann oder keine Tatsachen, die da irgendwie anknüpfen. Und dann wurde halt hier gefragt, ja, belegt diese Gesamtnote jetzt eigentlich die juristischen Fähigkeiten, ja oder nein? Aber selbst wenn das Gericht das überprüfen könnte, würde sich natürlich trotzdem die Frage stellen, ja, werden die juristischen Fähigkeiten dadurch belegt oder wird belegt durch die Gesamtnote, dass jemand juristisch besser ist als der andere, der schlechtere Note hat?
Also diese Frage, die sich seit dem ersten Semester jedem Jurastudenten sowieso stellt, was soll das hier mit den Noten und bin ich jetzt eigentlich wirklich besser als alle anderen, weil ich mal einen Punkt mehr habe?
Ja. Oder schlechter.
Oder schlechter.
Man weiß es ja nicht. Ja. Weil, also bei mir ist das ja auch so gewesen, dass es gab welche, die waren schlechter als ich, aber im Gefühl dachte ich, die wissen mehr. Also ich weiß nicht, ob du sowas kennst.
Ja, gut, das ist ja natürlich die Thematik von wegen, welche Klausur kriege ich, habe ich einen guten Tag, habe ich einen schlechten Tag, wie gut bin ich in dieser speziellen Thematik, die dran kam. Deswegen dieses Thema Noten und was für ein Skill jemand wirklich mitbringt, da liegen Welten dazwischen, also wirklich.
Ja. Aber es gibt ja auch irgendwo keine andere Möglichkeit, das festzustellen.
Ne? Natürlich, also irgendwo muss man natürlich auch einen Punkt setzen, wo man sagt, so, das ist es jetzt, das ist jetzt das Kriterium.
Mhm. Trotzdem hat das Gericht hier gesagt, ja, es kann gut sein, dass eventuell jemand besser ist und bessere juristische Fähigkeiten hat als der andere und trotzdem die gleiche Note hat. Aber dann wurde hier dieser Standardsatz bzw. dieser Maßstab an den Tag gelegt, typisierende Betrachtungsweise. Also ja, das ist im Prinzip, dass man sagt, wir gucken, was so ungefähr üblich ist und regelmäßig ist, also dieser Durchschnitt von den Fällen und ja, wenn es mal Abweichungen gibt, also wenn mal hier einer besser ist als der andere, obwohl die gleiche Note gibt, obwohl es die gleiche Note gibt, dann ist es egal. Also im Endeffekt kann man dadurch halt die Qualifikation schon relativ gut bestimmen. Hat also Berufserfahrung jetzt viel Aussagekraft, wenn jetzt jemand eine eine Berufsausbildung hat oder wie du schon gesagt hast, in der Verwaltung arbeitet oder irgendwie sowas, ist dieserjenige dann irgendwie, weil das Examen länger zurückliegt und er mehr Erfahrung hat, schon ein besserer Jurist?
Also, wird, da stellst du jetzt auf die persönlichen Merkmale ab.
Genau, auf diese persönlichen okay. Eigenschaften, ja. Und da wird halt die Frage gestellt, okay, selbst wenn wir jetzt sagen, diese persönlichen Eigenschaften gewichten wir sehr stark oder mehr, auf welche Punktzahl muss denn das zweite Examen dann herabgesetzt werden, damit du als Staatsanwalt eintreten kannst? Das stellt dann das Gericht, also diese Frage stellt das Gericht dann an den Kläger. Und ich meine, da kannst du ja
der schlecht... Kläger hat nur mit den Schultern gezuckt, nehme ich an.
Genau. Der hat dann auch relativ, naja, er wusste dann nicht mehr genau, was er machen soll. Und somit geht das Ganze dann auch zum Ende. Die typisierende Betrachtungsweise hält hier langfristig stand. Langfristig, der Durchschnitt zeigt also erstens, klar, es gibt bestimmte Abweichungen, aber der Durchschnitt ist wohl relativ genau, beziehungsweise es ist ein relativ sicherer Indikator für die Fähigkeiten. Und deswegen ist selbst im Schutzbereich von Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz der B hier eben nicht verletzt. Also es gibt keinen Eingriff. Und das ist auch schon das Ergebnis. Jetzt kommen wir mal kurz zum Schluss. Und da wollte ich noch mal kurz die Frage aufwerfen mit den Punktegrenzen, weil das immer mal wieder ein Thema ist der juristischen Arbeitswelt. Man kommt in bestimmte Bereiche halt nur rein, wenn man ein sehr gutes oder sagen wir mal ein Prädikatsexamen hat oder wie auch immer. Das ist halt auch ein spannendes Thema, weil wenn man sich jetzt vorstellt, dass es früher nur Prädikatsjuristen gab, aber jetzt gibt es, ich glaube, 75% oder so sind nur noch Prädikatsjuristen im Richteramt und in der Staatsanwaltschaft. Und die Quote sinkt nach unten. Das bedeutet, es gibt, wie ich schon gesagt habe, Länder, also Bundesländer, da gibt es Noten im zweiten Staatsexamen mit 6,5 Punkten und die sind trotzdem als Richter angenommen worden. Die Frage ist, sollte man das vielleicht einheitlich regeln oder, also ist halt die Frage, ne?
Ich glaube, da kann man sehr lange drüber diskutieren, weil zum Richteramt meiner Meinung nach viel mehr zählt als nur die Note und auch viel mehr zählt als nur die Ausbildung, sondern auch wirklich die persönlichen Eigenschaften, das ist wieder dieser Begriff persönliche Eigenschaften, aber es ist nun mal einfach so, diese persönlichen Eigenschaften, die man da mitbringt, die sind halt einfach wichtig. Also wenn ich mir überlege, was für wichtige Entscheidungen ein Richter treffen muss und was für Fälle teilweise Richter bearbeiten müssen, dann müssen sie einerseits irgendwo auch eine gewisse Lebenserfahrung mitbringen, um wirklich...
Vor allem auch Menschenkenntnisse.
Menschenkenntnisse, Lebenserfahrung und auch einen gewissen logischen Menschenverstand, sage ich mal, weil es gibt auch einige Leute, die sind sehr gut in Klausuren und sehr gut im Jurastudium allgemein, aber haben jetzt nicht wirklich so die Menschenkenntnisse und sonstigen logischen Fähigkeiten, die ich bei anderen Menschen mitbekomme, die vielleicht nicht gerade so gute Noten haben, was aber auch einfach daran liegt, dass du Jura sehr gut lernen kannst, wenn du dich auch wirklich mal hinsetzt und das auch wirklich mal lernst. Also da musst du nicht, das sagen ja auch alle, also da musst du nicht sehr intelligent für sein, sondern musst auch einfach nur sehr zielstrebig sein, musst du das ganze Ding auch irgendwo verstehen natürlich. Aber wenn du mal diesen Punkt erreicht hast, wo du die Grundstruktur verstehst, wo du mal so eine fünfstündige Klausur gut durchstehen kannst, dann kannst du auch zwei Prädikatsexamina schreiben und bist aber eigentlich eventuell ein Mensch, der gar nicht so zum Richteramt befähigt ist.
Kann sein, ja.
Aber irgendwo muss man natürlich auch dazu sagen, irgendwo muss man auch eine klare Grenze ziehen, weil...
Stichwort Bestenauslese, ne?
Erstens,
die Besten.
Erstens das und zweitens kann man ja nicht sagen, ja, es liegt im Ermessen der Behörde. Ist egal, wie viele Punkte du hast, du wirst angenommen. Erstens kümmert sich dann keiner mehr um seine Examensnote. Keiner hat wirklich mehr irgendwie den Drive, sage ich mal, das Jurastudium auch wirklich gut abzuschließen. Und zweitens, wer entscheidet das denn? Also dann haben wir eine Situation, wo es einfach nur davon abhängt, ob derjenige, der, sagen wir mal, dafür zuständig ist, jemanden einzustellen oder zum Richteramt zu ernennen, ob der denjenigen mag oder nicht mag oder ob der irgendwie, weißt du...
Das ist sehr schwammig.
Ja, genau, das ist sehr schwammig. Deswegen finde ich es an sich schon gut, dass man das irgendwo so festgelegt hat, dass man gesagt hat, okay, die Note ist schon sehr relevant. Es kann natürlich auch die Ausnahme geben, dass wir persönliche Merkmale haben, die jetzt irgendwie so diese Sondersituation darstellen. Die Frage, ob man das jetzt in Deutschland allgemein vereinheitlichen sollte, ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere, größere Frage, weil dieses Thema, Länder haben verschiedene Regelungen, vor allem im Bereich der Juristenausbildung, hat natürlich auch seine Nachteile, aber irgendwo gehört es auch,
das gehört zu Deutschland
irgendwo, gehört zum Föderalismus irgendwo dazu, weißt du? Und deswegen denke ich nicht, dass es so wichtig ist, dass wir langfristig gesehen wirklich die ganze Republik, was die Juristenausbildung angeht, vereinheitlichen, sondern dass wir einfach die gesamte Ausbildung an sich auch mal modernisieren. Ja. Und was dann die Nuancen angeht, wie die einzelnen Länder so spezielle Sachen wie, seien es jetzt 6,55 Punkte oder sollen es 7,2 Punkte sein, können die ja für sich ausmachen und da kann jeder für sich entscheiden, dann auch vorher, wie viel will ich für mein Examen lernen und wenn mein Examen nicht gut genug ist, will ich vielleicht das Examen auch wiederholen.
Wenn man sich also die Tendenz anschaut, was Note angeht, dann ist die Note bereits gesunken, also die Anforderungen sind etwas gesunken. In dem Sinne, hören wir uns nächste Woche. Ciao.